Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Fisch könnte knapp werden in vielen Weltregionen und zwar langfristig, denn viele Fischbestände sind wohl stärker überfischt und erholen sich viel schlechter, als Fischereiforscher bislang angenommen hatten.
Bisher wurde geschätzt von der Welternährungsorganisation FAO in Rom, dass ein Drittel der Weltbestände überfischt oder zusammengebrochen sind. Nach der Studie der Australier muss man das nach oben korrigieren, auf etwa die Hälfte der Bestände weltweit sind überfischt oder zusammengebrochen.
Also den Meeresforscher Rainer Fröse, den hören Sie gleich. Nicht nur Fisch könnte als Lebensmittel für viele knapper und teurer werden, auch andere Lebens- und Genussmittel. Denn es gibt immer wieder Missernten, weil es zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu nass ist. Oder viele Pflanzen so geschwächt, dass sie Schädlingen nichts mehr entgegensetzen können. Wie sehr macht das Lebensmittel insgesamt teurer? Und Knöllchen, also Verkehrsknöllchen im Ausland, ignorieren oder bezahlen? Beginnen wir mit dem Fisch. Er könnte knapp werden weltweit. Das ist nichts Neues. Es ist ja längst bekannt, dass viele Fischbestände überfischt sind. Denn große Fischflotten holen dort oft mehr Fische raus, als nachwachsen können. Das heißt, die Bestände erholen sich nicht mehr. Aber es könnte schlimmer sein als gedacht, weil viele Fischereiforscher zu optimistisch waren, sagt eine aktuelle Studie der University of Tasmania in Australien. Sie wurde gerade im Magazin Science veröffentlicht. Über die konnte ich reden mit Rainer Fröse, einem der internationalen Experten auf dem Gebiet. Er ist am Institut für Meereskunde Geomar in Kiel. Meine erste Frage, wie können sich Meeresforscher denn so täuschen?
Diese Frage beschäftigt mich seit 20 Jahren. Warum bewirtschaften wir die Fischbestände der Welt nicht nachhaltig? Ein Grund ist jetzt gefunden worden von australischen Kollegen, nämlich die Modelle, die angewandt werden für die großen Bestände. Die haben 230 Bestände weltweit untersucht. Diese Modelle tendieren dazu, zu optimistische Vorhersagen zu machen. Und das liegt daran, dass diese Modelle bis zu 40 Eingaben, Parametern erfordern, Einstellungen erfordern. Und wenn nur 2, 3 von denen nicht stimmen oder zu optimistisch sind, dann ist die gesamte Vorhersage zu optimistisch.
Ich dachte erstmal, vielleicht sind die Vorhersagen ja gar nicht falsch, sondern vielleicht ist es einfach so, dass ganz viele Flotten oder Fischer sich gar nicht an die Fangquoten halten. Und dann wäre ja klar, da verstoßen viele gegen das Gesetz, werden aber nicht erwischt. Und dann nutzen die besten Prognosen nichts, oder?
Ja, illegale Fischerei ist tatsächlich ein Problem, allerdings nicht in den Gebieten, die untersucht worden sind. Das sind die Gebiete Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland. Das sind die Gebiete, die relativ gut kontrolliert werden. Also illegale Fischerei gibt es da auch, aber nur in geringem Maße. Das Problem in diesen Gebieten ist, dass die Politik zu hohe Fänge erlaubt und in gewisser Weise auch sogar vorschreibt, wenn die Fischer die ihnen zugeordneten Fänge nicht ausfischen, dann werden die für sie im nächsten Jahr gekürzt.
Sie haben ja jetzt gesagt, die Forscher in Australien, ihre Kollegen dort, wissen jetzt, dass die Bestände in Wirklichkeit stärker schrumpfen. Wie genau können die das wissen?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuch's mal. Also die Fischereiwissenschaftler müssen fürs nächste Jahr vorhersagen, wie viele Fische da sein werden. Und die Politiker, die Fangquoten festsetzen, beschließen dann, wie viel sie von denen fangen wollen. Aber die Vorhersage der Bestandsgröße im nächsten Jahr ist natürlich schwierig, weil für das nächste Jahr noch keinerlei Daten vorliegen. Wenn man jetzt einige Jahre später auf diese Schätzung guckt, wenn man Daten hat für dieses Jahr im Nachhinein, dann stellt sich raus, dass die Vorhersagen bis zu 100%, bis zu 200% zu hoch waren, viel zu optimistisch waren. Und natürlich, wenn die Bestände groß sind, dann können die Politiker hohe Fänge festsetzen. Und dann haben wir die Katastrophe, dann wird mehr rausgenommen als nachwächst, dann schrumpfen die Bestände.
Wie dramatisch ist das? Weil Sie sagen, es wurde teilweise um 100-200% zu optimistisch geschätzt. Ist es so dramatisch, wie es sich anhört?
Ja, das ist so dramatisch und das kann auch durchaus zum Zusammenbruch einiger Bestände beigetragen haben, weil diese Überschätzung besonders hoch ist, wenn es dem Bestand besonders schlecht geht. Also gerade die am meisten Schonung brauchten, haben am wenigsten Schonung bekommen. Die australischen Kollegen haben festgestellt, dass die Überschätzung der Fischbestände besonders groß ist bei den Beständen, denen es schlecht geht, die sehr klein sind.
Wenn das alles so stimmt, was müsste dann passieren?
Na, die erste Aufgabe ist natürlich, dass die Fischereiwissenschaftler ihre Hausaufgaben machen und ihre Modelle so korrigieren und vor allem das Setzen der Parameter für diese Modelle so korrigieren, dass dieser Überoptimismus aufhört. Der muss einfach weg. Wenn das nicht gelingt, dann muss man rückblickend feststellen, wie viel haben wir in der Vergangenheit überschätzt und das einfach abziehen, ganz einfach. Also das muss jetzt dringend passieren. Das ist aber nicht das einzige Problem, denn die Vorschläge der Wissenschaftler sind ja oft nicht umgesetzt worden von den Politikern, sondern die haben dann nochmal aus eigenem Antrieb draufgesattelt, also noch höhere Fänge zugelassen, als von den Wissenschaftlern als maximal nachhaltig vorgeschlagen worden sind. Das muss auch aufhören. Die Fischer trifft eigentlich keine Schuld. Also in diesen gut kontrollierten Bereichen Nordamerika, Europa, Australien, da haben die Fischer nicht mehr rausgenommen, als ihnen erlaubt war. Die haben oft sogar weniger rausgenommen. Also das Problem ist hier ganz eindeutig beim Management. Die haben zu hohe Fänge vorgeschrieben.
Dann müsste man die Politik im zweiten Schritt angehen, weil die ja sagt, naja, ihr habt uns ja auch optimistischere Fangquoten genannt, da konnten wir vielleicht ein bisschen höher gehen. Ist das denn Konsens bei Ihnen in den Fischereiwissenschaften, dass man sagt, oh, da müssen wir jetzt aber nachjustieren, oder sind Sie da jetzt sowas wie ein Nestbeschmutzer?
Ja, ich bin eindeutig ein Nestbeschmutzer, denn das Problem war bekannt, ist aber einfach akzeptiert worden, weil es in die Richtung zeigte, die die Geldgeber haben wollten. Die Fischereiwissenschaftler, die die Fangberatungen machen, werden von den Fischereiministern bezahlt. Bei uns in Europa sind das meistens die Landwirtschaftsminister. Und natürlich übt das einen gewissen Druck auf die angestellten Wissenschaftler aus, auch das zu liefern, was denn gerne gehört wird, was erwartet wird. Und die Modelle mit über 40 Parametern machen das sehr einfach, an einigen Stellschrauben zu drehen und dann optimistischere Fänge zu erlauben, als eigentlich angemessen ist.
Glauben Sie, das wird jetzt trotzdem kommen, dass diese Parameter nachgeschärft bzw. anders justiert werden?
Ja, da ist unter Druck. Ich habe erste Reaktionen gehört, die sagen, ja, das haben wir ja schon gemacht. Wenn ihr es gemacht habt, ja, dann hat es nicht funktioniert, weil das Problem ist aktuell immer noch da. Also die müssen da weiterhin nachbessern, sind unter Druck. Ich nehme an, dass da auch was passieren wird. Ob das ausreichend passieren wird, ist eine andere Frage. Aber der Druck ist auch auf den Politikern im Grunde, naja, sich von unabhängigen Wissenschaftlern beraten zu lassen und nicht von Hauswissenschaftlern, sage ich mal vorsichtig, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Das ist Teil des Problems.
Rainer Fröse, haben Sie gehört, er ist am Institut für Meereskunde Geomar in Kiel und wir haben gesprochen über das Thema, dass Fisch noch knapper werden könnte weltweit als bislang angenommen, weil die Fangquoten vielleicht zu hoch angesetzt waren. Danke Ihnen.
Gerne.
Und wir bleiben im Bereich Ernährung. Sind Biofleisch und Biomilch eigentlich gesünder als konventionelle Produkte? Und tut es den Tieren und der Natur gut, wenn wir sowas kaufen und dafür in der Regel ja auch mehr bezahlen? Mit Blick auf die Ernährung gibt es offenbar zumindest einen Vorteil, mehr Omega-3-Fettsäuren in solchen Lebensmitteln. Nele Rössler mit weiteren Abwägungen.
Pflanzliche Öle und Nüsse als Fettsäurequelle. Die Faustregel ist bekannt. Allerdings enthalten auch tierische Produkte Fettsäuren, die durchaus gesund sind. Omega-3 zum Beispiel. Sie dienen der Blutverdünnung und stärken das Immunsystem. Carlo Leifert forscht an der Newcastle University in Großbritannien zu ökologischer Landwirtschaft. Er sagt über Omega-3-Fettsäuren:
Das ist schon wichtig, weil das ist ja eine der wenigen Ernährungskomponenten, wo es ganz klar Empfehlungen gibt, dass wir das mindestens verdoppeln sollten. Nun können wir das nicht alle in Europa mit Fisch machen, denn Fisch hat ja auch einen Haufen Cadmium, besonders wenn es im Mittelmeer gefischt wird.
Ein Schwermetall, das für Menschen in zu hoher Konzentration giftig ist. Allerdings schon 2 Portionen Fisch pro Woche decken den Omega-3-Bedarf. Fleisch kann nur einen kleinen Teil des Bedarfs abdecken. Aber hier gäbe es durchaus einen Unterschied zwischen Produkten aus der konventionellen und der biologischen Landwirtschaft. Gemeinsam mit Kollegen hat Carlo Leifert herausgefunden, dass in organisch produzierten Fleisch- und Milchprodukten bis zu 50% mehr Omega-3-Fettsäuren sind. Carola Strassner ist Professorin für Ernährungswissenschaften an der Fachhochschule Münster. Sie war an den Studien nicht beteiligt, aber bestätigt das Ergebnis.
Es ist schon so, dass sich auf Basis von gesammelten Studien bei Obst, bei Gemüse, bei Milch und bei Fleisch die Ergebnisse unterstützen, dass man sagt, wenn, dann präferiere Bio. weil ich vielleicht in der Milch doch mehr Omega-3-Fettsäuren habe, die gesundheitsförderlich sind in der Summe.
Ein halber Liter konventionelle Milch deckt rund 10% des täglichen Bedarfs an ungesättigten Fettsäuren. Biomilch fast 20%. Das könnte an der Weidehaltung im ökologischen Landbau liegen, vermutet der Agrarwissenschaftler Carlo Leifert.
Dadurch haben die organisch gehaltenen Tiere eine höhere Aufnahme von Frischfutter. Also ungefähr so das Gleiche wie in der menschlichen Ernährung. Wir sollen ja auch mehr frische Früchte und Gemüse essen. Und genauso ist das in der organischen Verordnung für Nutztiere vorgeschrieben. Die sollen also so weit wie möglich draußen im Feld sich ihr Futter selber suchen.
Dadurch ist der Platzverbrauch pro Tier auch höher. Deshalb ist der CO2-Fußabdruck bei Fleisch von biologisch gehaltenen Tieren im Schnitt größer als bei konventionell gehaltenen. Allerdings im Schnitt. Denn auch auf konventionellen Höfen wird den Tieren teilweise so viel Platz gegeben wie in der biologischen Landwirtschaft vorgeschrieben. Oder auch mehr. Und konventionelle Tierhaltung geht auch nicht Hand in Hand mit einer hundertprozentigen Versorgung durch Kraftfutter, das besonders energiereich ist, aber zum Beispiel wenig Ballaststoffe enthält, sagt Gabriele Möhrigsmann. Sie leitet den Aktivstall für Schweine in Hilte am Teutoburger Wald. Hier soll das Schwein
die Möglichkeit haben, sich gesund zu fressen und nicht nur Kraftfutter zu haben, sondern auch selbst zu entscheiden, ach, jetzt ist aber gerade das Heu gut für mich oder die Silage oder die Wühlerde oder.
Sie führte ihren Hof mehrere Jahre lang nach Bio-Standards. Allerdings fand sie nicht, dass es ihren Schweinen dadurch immer besser ging. Ein Grund? Nur das Fleisch von Tieren, die biologisch angebautes Futter bekommen, darf als biozertifiziert verkauft werden. Das heißt, das Futter darf nicht mit Pestiziden behandelt werden. Und weil viele Bioverbände in Kreislaufwirtschaft arbeiten, also das Futter für die Tiere selbst anbauen, sind nasse Jahre ein Problem für die Tiere, so Gabriele Möhrigsmann.
Dann habe ich mehr Pilze auf dem Getreide. Dann kann ich im Bio nicht mit Pflanzenschutzmitteln gegen diese Pilze behandeln. Das bedeutet, ich habe die Pilze nachher im Futter und im Lebensmittel. Und Pilze im Futter und Lebensmittel waren noch nie gut. Und das habe ich damals auch bei meinen Sauen gesehen. Es wurden einfach Ferkel schon geboren, die schon Mykotoxin-Erscheinungen hatten. Also frisch geborene Ferkel. Ja?
Die Ferkel werden durch das Futter krank. Ein fehlendes Biosiegel heißt also nicht zwangsläufig, dass das Tierwohl leidet. Allerdings werden zum Beispiel weniger Antibiotikareste auf Biofleisch gefunden. Und je mehr Platz die Tiere haben und je abwechslungsreicher das Futter ist, desto schlechter ist durchschnittlich auch die CO2-Bilanz.
Wir bleiben beim Essen weiterhin. Kartoffeln, Kirschen, Erdbeeren, denen war es auf deutschen Äckern dieses Jahr oft zu nass und später dann auch zu frostig teilweise. Die Erdbeerernte jedenfalls war die schlechteste seit fast 20 Jahren. Olivenöl ist heute im Schnitt doppelt so teuer wie noch vor 2 Jahren. Warum? Weil in Spanien, Italien und Griechenland Dürre geherrscht hat. Und dann wurden die geschwächten Olivenbäume auch noch von einem Pilz befallen. Der Bundesstaat Florida erwartet die schwächste Orangenernte seit Jahrzehnten. Also wird der O-Saft teuer, Kakao und Kaffee auch. Ist das nur Zufall oder ist das schon Klimawandel? Das habe ich vor der Sendung den Agrarökonomen Christoph Gornert vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gefragt.
Ja, wir sehen in diesem Jahr auf jeden Fall sehr klar, dass da eine ganze Menge Lebensmittel teurer geworden sind. Es ist Kaffee, Schokolade, Orangensaft, Olivenöl, aber auch heimische Produkte wie Erdbeeren beispielsweise, Kirschen sind knapp, Äpfel. Wir sehen auch, dass da diese Häufigkeit mehr und mehr zunimmt und dass wir da auf jeden Fall einen klaren Trend sehen. Und das ist ein ganz klarer Trend, der vom Klimawandel kommt.
Und Sie können sich da sicher sein, weil ich im Hinterkopf hatte, Ernteausfälle oder schlechte Ernten, die gab es ja immer schon aufgrund des Wetters. Zu trocken, zu kalt, zu warm, zu viele Schädlinge und so weiter.
Ja, ganz genau. Aber was wir halt sehen, ist, dass die Häufigkeit deutlich zugenommen hat. Und das nicht nur in einer Region, sondern global. Also wir sehen das bei sehr, sehr vielen Früchten, sehr, sehr vielen Kulturen, die wir im Landwirtschaftlichen anbauen. Diese Häufigkeit, die tritt halt besonders hervor. Ich gebe ein paar Beispiele. Vielleicht, wenn wir jetzt an die Dürre in Ostafrika denken, 4 Jahre in Folge Dürre, ist auf jeden Fall so noch nicht aufgezeichnet worden. Wir haben auch in diesem Jahr in Deutschland Rekord Niederschlagsmengen, die auch bislang so noch nicht gemessen wurden. Und also wir sehen einen ganz klaren Trend, mehr und mehr Rekorde im negativen Sinne.
Jetzt sind unsere Probleme, die wir dadurch haben, vermutlich vernachlässigbar im Vergleich zu Regionen, wo es dann wirklich weniger zu essen gibt. Aber bei uns kann man dann vermutlich absehen, das schätzt ja auch die Europäische Zentralbank, dass Lebensmittel in den kommenden 10 Jahren im Schnitt jedes Jahr mehr als 3% teurer werden könnten wegen dieser sogenannten Klimaflation. Diesen Begriff gibt es ja tatsächlich schon. Teilen Sie diese Einschätzung?
Wir sehen diesen Trend auch jetzt schon in der Vergangenheit, also wir müssen gar nicht weit in die Zukunft schauen, dass wir auf jeden Fall immer wieder Knappheit haben von bestimmten Produkten. Jetzt haben wir gerade den Kaffee, wir haben den Kakao, wir haben die Orangen, wir haben das Olivenöl und ich denke, im nächsten und übernächsten Jahr werden es andere Produkte sein. Aber wir sehen ganz klar, dass da dieser Trend ist und entsprechend aufgrund dieser Knappheit, aufgrund von Ernteverlusten werden diese Produkte auch zunehmend teurer werden. Das ist nicht alleine aus Ernteverlusten zu erklären. Das hat auch mit sehr knappen, eng getakteten Lieferketten zu tun, wo entsprechend auch Verknappungen entstehen können. Den Begriff Klimaflation, der beschreibt natürlich, dass es teurer wird, wobei eine Inflation ist ja eigentlich, wenn Preise in einer Volkswirtschaft steigen, ohne dass es auf Mengen- und Qualitätsänderungen zurückzuführen ist. Und das ist halt in dem Fall beim Klimawandel tatsächlich anders, weil hier haben wir ganz klare Mengen- und Qualitätsveränderungen. Deswegen passt vielleicht Inflation nicht so richtig gut, weil wir sehen halt diese Preisschocks. Und das ist halt auch wichtig, weil wir eventuell anders reagieren müssen auf eine Inflation als auf einen Mengen- oder Qualitätsschock.
Das führt genau zu der Frage, sind wir dem denn hilflos ausgeliefert? Diesen Preissteigerungen durch Missernten oder schlechtere Ernten?
Nee, wir können auf jeden Fall da auch gegensteuern und müssen das auch schon machen. Im Großen und Ganzen müssen wir es eigentlich so zusammenfassen, dass wir unser System resilienter gestalten müssen, also widerstandsfähiger gegen alle Arten von Schocks. Und entsprechend müssen wir uns breiter aufstellen. Das bedeutet, wir brauchen eigentlich ja, ein System, was Extreme abpuffern kann. Und das können wir beispielsweise mit neuen Sorten erreichen, die widerstandsfähiger sind. Also spielt Züchtung eine Rolle. Aber auch sowas wie Agroforst, also Kombination von Bäumen und landwirtschaftlichen Kulturen, kleinere Parzellengröße, die Biodiversität fördern, die vielleicht Kohlenstoff im Boden fördern, was die Wasserhaltefähigkeit der Böden verbessert. Fruchtfolgen, also sozusagen, was wir anbauen hintereinander, dass wir das weiten, das ist natürlich auch gut. Genau, aber wir müssen auch an Finanzierungsinstrumente denken, also wie können wir die Anpassung eigentlich finanzieren, weil das ist bei weitem auch noch nicht geklärt.
Im Moment hat man das Gefühl, die Politik macht manchmal nur das Naheliegendste, nämlich die Bauern entschädigen bei solchen Missernten. Haben Sie das Gefühl, da ist viel auf dem Weg, weil doch alle die Dringlichkeit der Lage jetzt allmählich erkennen?
Nein, ich denke, da ist noch nicht genug auf dem Weg. Dass die Bauern entschädigt werden, das ist wichtig und sinnvoll. Aber wir wollen ja eigentlich dahin kommen, dass diese Ernteverluste gar nicht auftreten, beziehungsweise wenn sie auftreten, halt deutlich kleiner sind. Und dafür brauchen wir halt diverse Systeme. Wenn wir halt nur auf eine einzige Kultur setzen und die fällt in einem Jahr aus, dann haben wir einen Verlust von 100%. Wenn wir 10 Kulturen anbauen, dann sind es vielleicht nur 10%, die wir Ausfall haben. Das ist viel besser verkraftbar und dann muss nicht jedes Mal die Politik einspringen, wenn es Ernteverluste gibt. Und wir müssen sozusagen unser ganzes Agrar- und Ernährungssystem dahingehend umbauen, dass dieses widerstandsfähiger ist und besser mit Schocks aller Art umgehen kann. Da sehen wir auf jeden Fall, dass das deutlich zu wenig bislang gemacht ist. Wir haben eine substanzielle Unterfinanzierung, was Anpassung angeht und müssen da auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch massiv gegensteuern, um auf dem Niveau zu bleiben, auf dem wir jetzt sind.
Was wäre das Wichtigste, was die Politik in Deutschland machen könnte?
Ja, die Politik in Deutschland muss den Landwirten und Landwirten erstmal Sicherheit, Planungssicherheit geben, um entsprechende Investitionen zu tätigen. das, was jetzt gebraucht wird, nämlich diese widerstandsfähigen Systeme, das braucht Zeit, die müssen aufgebaut werden. Wenn es darum geht, Bodenkohlenstoff aufzubauen oder Agroforstsysteme zu etablieren, das kann man nicht in 2 oder 3 Jahren machen, das braucht 10 Jahre und mehr. Da braucht man natürlich Planungssicherheit. Und diese Investitionen, die dafür notwendig sind, die können auch nicht allein aus der Politik kommen, die müssen auch mit aus der Privatwirtschaft kommen und die braucht entsprechend diese Sicherheit. Und dann ist aber auch Anschubfinanzierung sehr, sehr wichtig. Aufbau von Bodenkohlenstoff, Biodiversitätsförderung. Und da spielen halt solche Systeme wie Agroforst, kleinere Parzellengröße, auch der ökologische Landbau spielen da eine wichtige Rolle.
Christoph Gornert arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist Professor an der Universität Kassel. Vielen Dank, Herr Gornert.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Vor 25 Jahren etwa haben wir mit einer Gruppe von Freunden in der Schweiz ein Knöllchen bekommen, wegen Falschparken. Jahrelang ist gar nichts passiert, dann kam 3 Jahre später ein Strafzettel an, den wir, glaube ich, nicht bezahlt haben. Manchmal beschleicht mich heute noch das Gefühl, wenn ich über die Grenze fahre, dass ich dafür jetzt zur Rechenschaft gezogen werde. Also, was tun, wenn Sie ein Bußgeld im Ausland bekommen? Margret Bielenberg.
Wer mit dem Auto zum Beispiel in ein historisches Zentrum in Italien will, sollte sich die Verkehrsschilder ganz genau ansehen, sagt Patrick Oppelt, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Denn in diese verkehrsberuhigten Zonen dürfe man meist nicht einfach einfahren und sie seien meist kameraüberwacht.
Das heißt, sobald man da reingefahren ist, ist man registriert und man bekommt mit Sicherheit auch den Bußgeldbescheid.
Auch regelmäßige Frankreich-Urlauber müssen sich mit Neuerungen auf den Autobahnen auseinandersetzen.
Also nach und nach sollen alle Mautstrecken in Frankreich auch barrierefrei sein. Also barrierefrei im Sinne von, es gibt keine Schranken mehr und man zahlt halt entweder online vorab mit so einer Mautbox oder aber man registriert sich und zahlt dann hinterher die Rechnung.
Die meisten Mautstrecken sind jetzt noch ganz klassisch mit Schranke versehen, an der man zum Beispiel auch noch in bar bezahlen kann. Aber das werde sich schnell ändern, sagt Patrick Oppelt. Jedes Land habe sein eigenes System. Vor allem skandinavische Länder sind digital unterwegs.
Da gibt es dann eben nur noch diese barrierefreien Mautstrecken oder eben Tunnelkombinationen. Und deswegen kann man sich jetzt nicht ein System merken, sondern man muss dann wirklich schauen, bevor man in Urlaub fährt.
Automobilclubs online oder direkt vor Ort können da zum Beispiel sehr gut weiterhelfen. Wichtig sei, sich vor jeder Urlaubsfahrt wieder neu zu informieren, da es häufig Änderungen gibt, sagt Melanie Leier, Rechtsanwältin der Kanzlei Schumacher und Partner in Düsseldorf sowie Partneranwältin vom Verbraucherportal geblitzt.de.
Die Schweiz hat dieses Jahr am 1. Mai einen neuen Polizeivertrag mit Deutschland vereinbart. Und da ist eben drin geregelt, dass jetzt aufgrund dessen auch für das Nicht-EU-Land, die Schweiz, Bußgelder in Deutschland vollstreckt werden können.
Und in der Schweiz wird sehr viel schärfer sanktioniert als in Deutschland, betont die Rechtsanwältin. Die ausländischen Bußgeldbescheide sollten immer auf Richtigkeit überprüft werden, sagt Melanie Leier. Das heißt,
wer ist der Absender? Ist die Behörde hier legitim? Ist der Verstoß plausibel? Datum, Uhrzeit, Ort, Art des Verstoßes, beispielsweise Geschwindigkeitsüberschreitung. Dann weiter, sind Beweise im Bescheid, im Schreiben aufgeführt? Sind Fotos angegeben? Sind messrelevante Daten angegeben? Und insbesondere auch auf die Rechtsmittelmöglichkeit wurde da hingewiesen. Wurde darauf hingewiesen, dass ich einen Einspruch gegen den Bescheid einlegen kann oder einen Widerspruch?
Wer sich nicht sicher ist, ob es sich wirklich um einen rechtsgültigen Bußgeldbescheid handelt, kann sich an das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland wenden, sagt Patrick Oppelt.
Wenn es jetzt allerdings tatsächlich ein Bescheid ist, gegen den man Einspruch einlegen will, wenn man sagt, dass das stimmt so nicht, dann muss man ja Einspruch einlegen, damit der Bescheid wieder aus der Welt kommt. Wenn man sich das selber nicht zutraut, dann kann man schauen, ob man bei seiner Rechtsschutzversicherung Hilfe bekommt. Beim Automobilclub, ob da der Service, der juristische Service sowas anbietet oder man schaut, ob man sich einen Anwalt nehmen kann.
Auf jeden Fall sollte ein Bußgeldbescheid nicht ignoriert, sondern ernst genommen und überprüft werden, zumal Mahnungen mit erhöhten Zahlungsforderungen folgen können.
Das war's von uns, von Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Ich empfehle Ihnen die Information am Mittag mit Friedbert Meurer. Da geht es natürlich um Solingen, was nach der Tat passieren muss, aber auch darum, wie die AfD die Debatte für sich nutzt. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.